Ja, Herr Professor Martin, Sie haben neulich mal in einer Diskussion, als Sie darauf angesprochen wurden, über die Veröffentlichungspraxis, die Heidegger festgelegt hat für seine Werke, wurden Sie gefragt, warum Sie warum die schwarzen Hefte gerade an den Schluss kommen, warum es Heidegger so festgelegt haben könnte. Und da haben Sie dann rasch geantwortet, das Beste zuletzt. Wie meinten Sie das?
Es ist überraschend, wie sehr die schwarzen Hefte keine Tagebücher sind mit lässigen Dingen, sondern eher fast gebetsmühlenartig, so ernsthaft in immer neuen Wendungen seine tiefsten, wie er sie einschätzt, tiefsten philosophischen Einsichten immer wieder reformuliert. Das geht von kritischen Einstellungen zu dem, was ist, wobei dann Technik und Wissenschaft als das, was ihn herausfordert, im Vordergrund stehen. Und ich war überrascht, dass er diese tägliche oder eben fortwährend fortgesetzte Kraft hatte, sich mit Dingen, die er sonst wie schon veröffentlicht hatte, noch einmal so minutiös auseinanderzusetzen. Und wenn er nun die Anweisung gegeben hat, dass das am Schluss seines Gesamtöuvres erscheinen soll, dann kann der Schluss nur naheliegen, das ist mein Bestes, hier bin ich ganz ich selbst, das habe ich eigentlich sagen wollen.
Also Sie teilen nicht die Meinung, dass man zwischen dem Werk insgesamt und den schwarzen Heften eine dicke Trennung machen sollte, weil er dort zum Beispiel in der ersten Person auch spricht, was er zum Beispiel in anderen Veröffentlichungen nicht tut.
Nein, das spielt ja keine Rolle, dass man für sich durchaus das Ich benutzen darf, während diejenigen, die in Philosophenveröffentlichungen das Ich benutzen, sehr umwegig dastehen können. Wobei es manchmal ja schön ist, nicht das majestätische Wir zu benutzen, sondern mal durchaus auf das Ich zu kommen. Also ich schätze das etwa in Vorträgen, dann plötzlich überraschend nach Übernahme und ich stehe dazu. Aber das hat er natürlich für sich selbst so halten können, wobei ja auch einige sehr für mich geradezu peinliche persönliche Einlassungen in den schwarzen Heften zu finden sind. Hm. Ein Beispiel vielleicht?
Ja.
Er sei so froh und stolz, das ist jetzt nicht wörtlich, dass in seinem Namen zwei Gs seien. Ja, Geduld und Güte.
Aha.
Und dann an anderer Stelle zwei ganz tolle M. Und zwar, Molotow kommt am Martinstag. Molotow am Martinstag. Er selber heißt der Martin. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, ob das bewusste Kindereien sind, aber das hat mich also doch merkwürdig berührt. Das wäre einem, kann ich mir nicht vorstellen, einem Platon und Leibniz nicht passiert.
Vor allen Dingen, ich meine, sie hätten es nicht zum Druck gegeben. Also gut, Platon sowieso nicht, aber...
Ja, und das war ja für ihn klar, dass solche Sachen darin sind. Wenn mal eine schöne Landschaftsbeschreibung darin ist, also sich Wolken über dem Schwarzwaldturm, das kann er gerne machen. Also diese Dichtungsversuche von ihm sind bekannt. Und wenn das mal für ihn augenblicklich drückt, dass er das sieht und sagen will, dass dazu habe ich nichts Kritisches zu bemerken. Aber diese Dinge sind doch sozusagen merkwürdig.
Nun werden ja die schwarzen Hefte als Beleg für seine Nähe zum Nationalsozialismus und auch zum Antisemitismus gelesen. Ich denke nicht ganz zu Unrecht, aber das ist nicht der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus will. Stehen Sie nicht eigentlich auch dafür für die Schwäche seiner Philosophie? Also ich meine, dass jemand den Nationalsozialismus über Jahre lang irgendwie als von geistigen Größe des Nationalsozialismus spricht, ist ja nicht nur moralisch irgendwie verwerflich, weil er wusste, was zum Beispiel an der Universität die Nazis gemacht haben und so weiter, sondern auch insofern, als es nicht gerade einen großen Denker auszeichnet.
Nun, das würde ich schon anders beurteilen. Man muss sehen, was er da aufgenommen hat. Nicht geklärt ist ja, ob und wie er Mein Kampf gelesen hat. Ich bin mir sicher, dass er es getan hat und sicher, dass es eine Fotografie gibt, wo er sich so mit dem Arm stützt und darunter liegt Mein Kampf, aber die ist nicht mit dem, was darunter liegt, bisher freigegeben. Aber davon abgesehen, ich habe auch Parallelen zur Wortwahl festgestellt. Er muss von Hitler sehr überzeugt gewesen sein, dass er diesen großen, richtigen Ausgriff macht. Es finden sich im zweiten Band von Mein Kampf eben im Hinblick auf Juden das Griechische und das Deutsche zusammengedacht, und das ist ja ganz sein Entwurf. Es gibt ja von ihm auch eine Stelle, dass er sagt, dass man die Volkskraft der Alemannen in den Osten verlegen muss, und das klingt so sehr nach Mein Kampf, dass für mich das klar ist. Wie lange das dauerte und wie bald er von der rüden Art der Nazis abgestoßen war, mit Rüpeln konnte er nicht, er hat ja alles immer verwesentlicht und hat sofort auch den Nationalsozialismus als eine Wesenssache genommen. Wenn Sie im Rahmen seiner Bejahung des Nationalsozialismus seinen Wortgebrauch von Volk und dergleichen nachgehen, sind das niemals Begriffe, wie die Nazis sie gebrauchten. Für ihn ist Volk und das Deutschtum, das sind eschatologische Begriffe, die sind noch gar nicht wahr. Das sind Wesensvorentwürfe, wie die Menschheit sich entwickelt, und da wird es enden. Dort der Deutsche ist der vollendete Mensch, aber den gibt es gar nicht. Die Deutschen, die existieren, ist eine Masse, die eher zugrunde gehen soll. Zitiert er einen Gott, über den er verwundert ist, dass er die nicht schon alle weggewischt hat.
Dieses Denken im Wesen, also man, das ist ja in der deutschen Philosophie eigentlich nicht nur Heidegger. Ja, woher kommt das eigentlich? Dass man Dingen einfach, man erschafft ja auch die Begriffe, die er schafft. Also wie zum Beispiel zum Beispiel Rechenhaftigkeit oder sowas sind Begriffe, die er eingeführt hat. Ja, woher kommt dieser Hang, hinter allem irgendwo ein Wesen zu sehen? Das heißt, nicht die Dinge einfach so stehen zu lassen und sie zu betrachten, empirisch oder so, sondern so als Wesen vorzustellen.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage an eine ganz große philosophische Tradition. Da ist Heidegger bei weitem nicht der Erste, dass etwas ins Wesen gehoben wird und dann wird es für den normalen Verstand ungreifbar. Dann hat man plötzlich es mit Emphatika zu tun. Dann bei Platon ist am wahrhaft und wirklich und selbst am liebsten das Autor. Das ist die Sache selbst. Und bei Heidegger ist vorzüglich Emphatikon das Eigentliche. Aber Sie finden das schon zum Beispiel bei Kant. Dann ist die Vernunft und der reine Wille ist das Eigentliche selbst. Und das gibt es gar nicht. Das halte ich auch für eine reine Erfindung. Und Heidegger hat auf wichtige Dinge der abendländischen zivilisatorischen Entwicklung hingewiesen. Und ich finde da, was er kritisiert, nicht schlecht und die Sichten zum Teil sehr groß, aber dass er ein Wesen der Technik erfindet, die dann waltet und dem Menschen gar nicht zur Verfügung steht, das ist eine für mich schreckliche Erfindung. Aber das finden Sie in der indischen und in der chinesischen Philosophie, und das geht vor Platon los und ist aber bei Platon, also ich nenne das für mich, das tun die Philosophen nicht alle, das essentialistische Wesen der Philosophie, das geht weit, und das ist dann immer die Möglichkeit, alle zu überholen, im ersten Ansatz schon, dass ich ja viel mehr meine als der andere. Also zum Beispiel Kant an einer ganz entscheidenden Stelle, hier gilt keine Anthropologie, keine wissenschaftliche Kunde von Menschen. Sondern das bestimme jetzt ich. Und das ist rein erdacht, das gibt es nicht. Es gibt nicht die reine Vernunft. Obwohl selbst heute noch immer Tugendhat und Habermas sehr abgemildert und vermittelt darauf abfahren. Aber selbst wie die das in aller Vorsicht tun, würde ich jetzt niemals tun, weil es das so nicht gibt. Vernunft ist immer mit Gefühl verbunden, das kann, und mit einer lebenspraktischen Situation, die kann nicht abstrakt walten, wie die dann gerne sagen.
Ja, ich meine, bei seinem abstrakten Walten seiner Begriffe verliert ja auch die, also sind wir überhaupt nicht bezogen irgendwie auf Menschen mehr.
So ist das. Es war für mich so interessant, es gibt diese viel beachtete Schrift von 1936 vom Ursprung des Kunstwerks. Die hat er mehrfach gehalten und die hat er spät, ich glaube 1960, nochmal neu ediert. Und in der Erstausgabe stand immer drin, steckt in, also was da drin. Und jetzt west und waltet das alles. Und die Studenten bei mir fanden das toll. Die fanden das steckt darin schlecht, also wie verführbar auch die sind. Mir hat das steckt in viel besser gefallen als das west und waltet. Also, aber das ist dann eben typisch diese Wesensphilosophie. Jetzt ist das eine eigene Macht. Und er hat immer wieder gesagt, das Sein ist nicht der Gott, das ist schon richtig. Aber er hat dem Sein auch ein eigenes Wesen zugemutet, dass das Sein selbst ist. Es gibt das Sein.
Ja, es entbirgt sich oder verbirgt sich.
Und ich habe einmal den besten amerikanischen Heidegger-Kenner gefragt, ob man imstande der Gnade sein muss, um diesen Satz zu verstehen. Ja, hat er gesagt. Ja. Da sehen Sie, das hat auch, ich habe spät gesehen, wie theologisch die meiste Philosophie ist.
Ja, ich meine, gibt es da nicht eben auch wieder eine Nähe, also jetzt auf einer relativ abstrakten Ebene, aber doch eine Nähe zum Nationalsozialismus, der dann allerdings mit der biologischen Substanz, die hat Heidegger, soweit ich sehen kann, nicht weiter thematisiert, halt ein Wesen des Deutschen, ein Wesen des Juden und sowas.
Ja.
Auch mit aller Willkür, die also in dieser Setzung drin ist.
Ja, ihm gerinnt eben alles zum Geschick. Also das eigentlich Problematische, was ich in jedem Kreis, der sich mit Heidegger beschäftigt, vertreten würde, ist die von ihm erdachte, um nicht zu sagen erfundene Seinsgeschichte. Und diese Seinsgeschichte ist etwas, was er so geschickhaft versteht, dass der Mensch im Denken zu sich selbst kommt und Heraklit und Parmenides haben einen Funken der Hoffnung gegeben, dass das glückt, aber haben gleich wieder die Sache aus den Augen verloren, sodass er jetzt diese blitzartigen Ursprünge einholt. Und das geschieht in einer Geschichte, in der das Sein nicht nur das Wesende und Waltende ist, sondern auch selbst etwas, über das nichts verfügt, kein Mensch, kein Denken, als das Sein selbst, das sich gibt, sich schickt, das Sein lässt. Dieses viele gelassen jetzt, das ist immer das Lassen, finden Sie aber auch schon im Daoismus, das ist eine sehr alte Sache, sich entlasten, dass etwas kommt. Und bei Heidegger ist es aber interessant, dass es anders als in den fernöstlichen Dingen eben eine Geschichte ist, dass hier der Mensch ausgesetzt ist und deswegen ist es notwendig theologisch und eschatologisch, es kommt deswegen typisch der letzte Gott, es muss etwas Letztes sein, er denkt auf ein Letztes hin.
Vielleicht hat er auch ein bisschen gedacht, er kann Nietzsche noch ein bisschen übertreffen, den letzten Menschen.
Ja, also Nietzsche, wie man sieht, war für ihn ein letzter schwerer Brocken in der sogenannten Geschichte des Denkens als der Seinsgeschichte. Weil Seinsgeschichte meint ja, dass die Seinsdenker die ganze Geschichte ausmachen. Das also eigentlich ist die Menschheitsgeschichte eine Philosophiegeschichte. Und das ist auch schon so kurios. Da können Sie mit Paläontologen gar nicht anfangen. Da ist nichts los, da können Sie keine Höhlenmalerei unterbringen.
Wissenschaft ist Seins vergessen.
Ja. Aber weil Sie auch insistieren mit dem Nationalsozialismus. Ich gegen eine harte Fronde jetzt, die schwarzen Hefte nur mit dem Zeigefinger liest, um auf die Judenstellen zu kommen, lese ich die anders. Das, was er dort zu den Juden sagt, ist geradezu verwerflich. ich würde fast lieber sagen dumm, weil es ist so gut gemeint, weil er will ja den Menschen retten. Und diese Menschenretter, das läuft auch schon oft nur in Gedanken schlecht. Er hat ja sich nicht, um sich zu schonen und reinzuwaschen vom Nationalsozialismus, wie er wirklich ist, gelöst. Und zwar, das war ganz notwendig. Wie er 1933 diese starke Zuwendung machte, hatte er eine Idee von Wissenschaft, mit der man keine Panzer bauen kann. Und die Nazis brauchten Panzer, um den Osten und sonst was zu erobern. Und das musste divergieren. Das ging gar nicht zusammen. Und es war zum Beispiel, die deutsche Wissenschaft ist eine ganz neue, die überhaupt nicht, Heidegger spricht sich gegen Theoriebildung aus, gegen das Erkennen von Fakten, sondern es ist alles auf sein Wesen hinzusehen. Das für ihn ist eigentlich Erkennen ein denkendes Erkennen und kein wissenschaftliches Erkennen. Deswegen Wissenschaft, das nicht einmal im Sinne von Husserl. Husserl hat ja über Heidegger geradezu gelacht, was er da an Phänomenologie anstellt, mit, dass das Sein selbst das einzige Phänomen ist. Das ist nur ein Trick, immer wieder Husserl und Heidegger zusammenzubringen, um Heidegger besser verkaufen zu können. Der hat mit Husserl nichts zu tun. Der Unterschied ist unüberwindbar. Und Husserl hat selber dazu Stellung genommen, etwa wenn es um das Wunder aller Wunder geht, das Sein, das ist, das dem nichts so ist. Allein auch wieder Heidegger mit dem Staunen. Bei Platon und Aristoteles ist Staunen eine Vernunftstörung. Die Philosophie beginnt mit dem Staunen, um schnellstmöglich das Staunen wegzubringen, als eine Störung und Erkenntnis zu haben. Das Staunen ist, ich kann es mir nicht erklären. Das hat rein die Bedeutung. Und das wird verdreht, dass Philosophie nur noch staunen soll. Und dass das das eigentliche Verhalten ist. Und da können Sie natürlich dann mit, die Wissenschaft kommt auf kein Wesen der Technik, sondern die liefert schreckliche Dinge von Einsichten an die technischen Möglichkeiten, die werden dann wahrgemacht. Das ist eine Sache, die er auch gesehen hat, aber der Nationalsozialismus, das fand ich so interessant, dass er in den schwarzen Heften ihn dann unter das bringt, was er in den Weltaltern von Schelling gelesen hat, ein barbarisches Prinzip nennt. Und das ist diese irre Idee, die übrigens auch, hat dieses Hölderlin-Wort auch Adorno benutzt, das, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. So hat er selbst es betont. Und Ärzte wissen, manchmal ist die Krise und dann stirbt er auch. Also es muss nicht immer retten. Das läuft nicht so. Aber dass diese Idee, dann wurde der Nationalsozialismus zu, also dem Äußersten an falschem Deutschtum. Wie er mit Enttäuschung sah, dass sie Panzer bauen und nicht sein Denken pflegen. Und das ist für mich kein Widerspruch. Das war eine Einsicht, das hat er gut so gesagt, dass er zeigt, er glaubt, ich muss auch hier sagen, glaubt an das Prinzip, dass etwas, wenn es in die Kulmination des Schreckens, also des Barbarischen kommt, dann die Wende ins Heile geht. Und er wird ja eben, man kann fragen, wann wird Heidegger Prophet? 27, 29, 31, jedenfalls wird er vom Philosophen zum Propheten. Und dass er dann etwa dieser wütenden Technik, die sich in die Welt hineinfrisst, noch 300 Jahre gibt. So um, mal hat er weniger, mal mehr, aber immer so sind es um die 300 Jahre.
400 Jahre nach Erscheinen von seiner Zeit, wird ja dann die Börse am Ende.
Zum Beispiel. Und deswegen fragt er auch, wie lange die Bänder halten, wo man ihn stimmlich aufgenommen hat. Na, wenn es unter 400 Jahren ist, taugt das nichts. Ich muss 400 Jahre bewahrt werden.
Wie erklären Sie sich die ungeheure Wirkung Heideggers?
Ja, der Mensch hat eine Sehnsucht nach mehr als der Alltäglichkeit. Das, was Proust die Banalität und die Frivolität des Lebens nennt. Und Heidegger ist nicht den Weg der Kunst gegangen, des Romans, der Bildnerei, der Musik. Der Mensch hat große Möglichkeiten, künstlerisch ein Grenzgänger zu sein, der weit von jeder Banalität und Frivolität entfernt ist, mit dem Ernst der Kunst spielen. Und er hat die Grenzgängerei eben im Denken gesucht. Und für ihn war dann das, wie Sie ja, wir alle wissen inzwischen, das nicht Rechnende, sondern das Nachdenkende, das eigentlich denkerische Denken. Und da hat er sich etwas zurechtgelegt, was mehr leisten soll, als es leisten kann. Das ist ja dann auch immer mit der Sprache, mit dem Unsagbaren, dass er Sprache braucht, die es eigentlich nicht gibt. Er sagte, die Sprache hat eine Syntax, aber ich brauche die Parataxe. Ich muss alles infinitivisieren. Ich kann nicht so reden. Und bei Platon noch so wunderbar, da gibt es das Unsagbare. Das ist aber das, was ja nicht gesagt werden soll, was aber nur ein Plebejer sagt. Und es gibt auch im Sentimental Journey so eine nette Stelle, dass der Äbtissin das Unsagbare entfährt. Sie flucht. Und dieses religiös gemachte Unsagbare, das ist für mich nicht akzeptabel. Das sind Selbstimmunisierungen. Ich habe Arbeiten bekommen als Zweitgutachter an der Universität. Da haben die für eine Magisterarbeit oder sogar Promotion darunter geschrieben, diese Arbeit kann nicht nach einer gewöhnlichen Art beurteilt werden. Die haben schon an der Selbstimmunisierung des Philosophen teilgenommen, weil ich bin ja ganz woanders als ihr. Ich bin ja im Eigentlichen. Und das gehört, glaube ich, eng zusammen, die Selbstimmunisierung des Denkens und das Wesensdenken. Weil wenn jemand beim Wesen der Technik ist, dann nützt kein technisches Erklären mehr. Da können Sie auch nicht sagen, also weg mit Wiel, weil das hier den Wein schädigt. Nein, das sind dann ganz andere Sachen. Also ich finde toll, wenn gewisse Dinge auch gegen die technischen Möglichkeiten unternommen werden. Also lassen wir das hier in Gut Freiburg bei Wiel bewenden als Beispiel. Das ist schön genug. Aber das kommt für Heidegger schon viel zu spät, weil das Wesen der Technik hat das lange überholt.
Gerade sozusagen beim rechnenden Denken, oder das hat er ja auch dann, wir jetzt wissen, auch auf die Juden bezogen speziell, er hatte es nicht daher. Sind da nicht eigentlich auch ziemliche Ressentiments in diesen Begriffen drin? Ressentiments gegen alle Leute, die irgendwie rechnen, was der beamtete Professor von Leskirch nicht muss?
Ja, ich glaube, das war vor der gesicherten Stelle. Das geht, gut, das waren schon die ersten 1919 in dieser Kriegsnot-Semestervorlesung. Da sind diese Sachen schon gegen die Wissenschaft und damit gegen das Messen, Wägen, Zählen, dass hier ja immer Quantifizierungen statthaben und keine Qualifizierungen. Und dass er in der Weise, wie er diesen Höchstsprung in Sein und Zeit macht, dass er nach alter philosophischer Formulierung den Essentialismus umdreht und die Existenz zur Essenz macht. Das ist ja immer noch, finde ich, bei denen, die Heidegger auslegen, nie zureichend bedacht, dass das der eigentliche Dreh ist. Und wenn dieses Existenz, also das Existenziale, diese irre Faktizität ist da und ohne was und nur das reine wieder Existenz, dann sind sie außerhalb allem, was zu messen, zu wägen und zu zählen ist. Weil das sind alles Was-Einheiten. Was einer ist, also bist du ein guter, eine gute Frau, ein guter Mann? Nein, das Dasein ist geschlechtlich neutral. Man kann auf keine Washeit mehr festlegen. Und deswegen ist das all diesem Quantifizierbaren entzogen. Deswegen hat er nicht weniger Probleme mit Descartes als mit den Juden. Also was ja bei den Juden immer noch hereinspielt, ist ja das Kosmopolitische. Und für ihn ist Goethe ein so schlimmer Kosmopolit wie die Juden. Das ist das eine. Und dieses Rechnen hat eben, das hätte es, glaube ich, nicht mit von Busch, der fatale Jude, der zur Börse geht, und der also mit dem Geld rechnet. Und der Geist, das ist nicht der Viehhändler von Gustav Freitag, sondern das ist der quantifizierende Zugriff auf die Welt, auf Natur und auf sonst etwas. Und weil jetzt kommt es auf die 30- und 40-Jährigen an, die gelernt haben, wesentlich zu denken, ist so ein Spruch. Und dieses wesentlich Denken heißt eben, von diesem Zugriff zu lassen und das offen zu sein, ja, wie er das da nennt, für das Wesen und Wären des Seins. Aber das sind so irre Dinge, wie sie das machen sollen. Das, nehmen Sie mal von einer Blume im Wald, die in der Lichtung steht, erstens, dass sie da steht, weg, dass sie einen Namen hat, dass sie Farben hat, am Ende noch Geruch, und was bleibt da? Ja, reines Anwesen. Und das war seine Sicht, und deswegen, was der Ausblick dann ist auf die wenigen und einzigen, die gelernt haben, wesentlich zu denken, die nach ihm kommen und dann also den letzten Gott vorbereiten, erwarten, das letzte Seinsereignis, wo dann es dann immer alles gut wird, aber nicht im Sinne des bürgerlich Guten und des sonst menschlich brauchbar Guten, sondern jäh, wenn einst weltet, jäh vermutlich. Das sind Nachahmungen, also wie Christi Wiederkehr als Dieb in der Nacht, aber oder mit zieht die Lichtgewänder an. Das hat er selbst nicht gewusst. Auch in den schwarzen Heften findet man immer diese Wege der Überwindung von allem, was sonst ist. Und wie Sie richtig auch sagen, dass Nietzsche sein letzter großer Brocken war, den wollte er noch benutzen und zugleich kaltstellen, dass er noch triumphaler das ist, was gedacht und gesagt werden muss. Man kann Nietzsche viel einfacher lesen. Nietzsche hat mit Gründen gesagt, warum es Gott nicht gibt und er nicht zu glauben ist und dass das für ihn feststeht, dass man ihn dauernd wieder als den wahren Gottsucher herstellt und sagt, dass er ganz was anderes gemeint hat, dann liest man für mich nicht Nietzsche genau und gelassen genug. Dort ist wirklich bei ihm zu finden, dass er sich von dem christlichen Glauben als einem unglaubbaren Glauben abwendet, und zwar abschließend. Und was Heidegger mit Zarathustra anstellt und so, ist für ihn wichtig. Er wird, wie er alle Philosophen instrumentalisiert hat, um am Schluss als der dazustehen, der mit Hölderlin sozusagen den letzten Stoß in die Rettung des Menschen vorgibt, nicht vollzieht. Das ist ja immer dann diese Bescheidenheit, dass alles vorläufig ist. Furchen in den Acker ziehen, das Zuvorkommen in der Zurückhaltung. Also immer, es kommt ja dann für ihn so viel, als wenn geradezu das Denken passiv würde und die Spontanität verlöre, die bei Kant zum Beispiel eine ganz bedeutsame Rolle spielt, dass das Denken etwas Spontanes ist, weil das Vernehmen des Seins, dieses Hinnehmen, das Ankommen lassen, das ist zum Beispiel eine große Geschichte, die meistens falsch zitiert wird, gerade neu, ich habe es wieder gefunden. Er hat einmal gesagt, am Ende einer Arbeit, denn das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Und erscheinen heute noch Arbeiten, die das als eine Hauptdeutung Heideggers haben. Heidegger hat das widerrufen und hat gesagt, nein, eigentlich habe ich damals schon gewusst, dass das gar nicht das Fragen ist. Denn Fragen kann ja ein Wissenwollen sein. Also etwas Aktives. Nein, das Hören ist die wahre Frömmigkeit des Denkens. Das Hören, und das ist ja Hören, Gehorchen, das ist auch eine im Christlichen verwandte Einstellung. Das ist eine religiöse Einstellung. Und das Fragen, also jetzt frage ich mal den Gott, das wäre ja auch mit Gott richten. Der Hiob lebt davon, dass man mit Gott nicht rechten und richten kann, sondern sich nur in den Staub werfen. Also Heidegger wirft sich nicht in den Staub des Seins.
Überlässt er den anderen.
Also das wäre jetzt ein falsches Bild. Da habe ich also nicht gedacht und gesagt. Aber es ist vielleicht von der Frömmigkeit, die einem Hiob abverlangt wurde, hat es etwas, was Heidegger da im Blick hat.
Sie haben ja Heidegger persönlich noch gekannt.
Ja.
Sie haben sich aber philosophisch schon lange von ihm abgewendet. Und, aber trotzdem, was war denn das eigentlich dann für ein Gefühl, dass jetzt diese schwarzen Hefte zu lesen mit seinen doch politisch und menschlich recht schlimmen Sätzen da drin? Das sind nicht so furchtbar viele, aber die haben es in sich. Hat sich da Ihr Heidegger-Bild nochmal verändert?
Es hat sich wohl etwas gefestigt in der Art, wie ich mich zu meinem Leidwesen von ihm distanziert habe. Ich hatte persönlich ein gutes Verhältnis mit ihm oder er mit mir und war etwas wie ein väterlicher Freund, und man mordet nicht Väter, das ist nicht schön. Aber wie dann für mich das Politische bedeutsam wurde, und das war nicht sofort. Wir waren eine Kriegsgeneration, die, ich wundere mich heute, aber jetzt rein mal als Anekdote, wie wir hier studierten, zu dritt waren wir immer zusammen oder zu viert, haben wir überhaupt keine Notiz vom Koreakrieg genommen. Wir waren rein, jetzt muss gedacht werden, jetzt sind wir da. Und da haben wir auch das Politische weggewischt, sondern jetzt steigen wir ein in das Nachdenken. Aber wie mir das klar war, da ist eben dann diese Differenz gewachsen. Zunächst Gedanken wie des Gevierts, wenn mein Lehrer Eugen Fink mich fragt, wie kommen jetzt da plötzlich wieder die Götter? Dann sage ich, also hier Hölderlin, alles, das war, damals gab es, also ich würde sagen, in den 50er Jahren gab es noch mehr Philosophengötter, und das war noch üblich. Also jetzt würde ich sagen, dass hier sich Philosophie immer schon übernommen hat. Es sei denn, sie würde sich als eine Form der Poesie verstehen und sagen, ich gebe euch poetische Bilder, ein Geviert, und da das steht, ich habe, wenn die Griechen sagen, Zeus regnet, Zeus hyei, dass man die Wälder mit Nymphen und die Fluss- und Quellgebiete mit Nymphen besetzt und den Olymp mit Zeus. Das finde ich wunderbare Poetisierungen. Und wenn eine Philosophie dadurch Leute und Menschen freudig macht, dass sie die Dinge anders besetzt, als man sie normal sieht, dann ist es wunderschön. Warum nicht? Himmel und Erde werden plötzlich lebendig für manche. Aber die Physik kann da natürlich nichts mit anfangen. Und
aber hat die Philosophie nicht auch eine Verantwortung?
Ja, also sie selbst hat sich für die Verantwortung selbst genommen, das ist die Selbstberufung der Philosophie, für den Menschen Verantwortung zu haben. Und das geht so nicht, dass man hier Dinge bestimmt, die sein müssen, und andere, die nicht sein dürfen. Ich habe schon Probleme mit Kants kategorischem Imperativ, der für mich also inexistent, weil impraktikabel ist. Aber das kann ich jetzt nicht genau ausführen, das wären genauere Ausführungen, also genauer müsste man das analysieren. Während was Heidegger sich ja anmaßt als philosophischer Führer, wie der kürzlich gestorbene Gräser, der Ordinalser Philosophie in Bern, hat ja mal auch geschrieben, wie Heidegger richtig diese Jugend verführt hat in den Seminaren und Vorlesungen. Und er hat sie vereinnahmt für ein Denken, was in eine Richtung führt, in der ich keinen Hinweis sehe, dass er auf der Spur des Humanum ist. Diese Äußerung, dass jetzt kurz gefasst der Holocaust wie auch die Atomsachen alles nur ein Kinderspiel sind gegenüber dem, was ich als Gefahr sehe. Es geht ja nicht um den Menschen, sondern um das Wesen des Menschen. Und das, finde ich, ich wollte fast jetzt sagen, gehört verboten. Nein, das kann man nicht sagen. Sondern das gehört auf philosophische Weise kritisiert. Es geht um den Menschen, wie er leibt und lebt. Und nicht um ein Wesen des Menschen, was erdacht ist und gar nicht anders als erdacht sein kann. Und ob man erzählt bei Kant und im deutschen Idealismus, dass die Bestimmung des Menschen die Vernunft sei, die sind übrigens nicht die Ersten, das gibt schon 1000 Jahre früher solche Sachen, das, oder auch so ein Satz wie Freud, wo es war, soll ich werden, das hat Freud nicht so gedacht, wie es ausgelegt wird, aber es liegt auch was Schlimmes darin, dass die triebhaften Kräfte unter das absolute Diktat der Vernunft gehören. Nein, die triebhaften Kräfte haben ein eigenes Recht, gehören zum Wesen des Menschen. Wenn man Wesen gebraucht, dann ist der ganze Mensch gemeint. Da ist die Sinnlichkeit, Leiblichkeit und alle Washeiten, die ganzen Unterschiede. Zum Menschen gehört, gesund und krank zu sein, alt und jung zu sein. Und sowas kommt für Heidegger überhaupt nicht in Betracht. Obwohl er war der einzige meiner Lehrer, der mich bei einem Schwerstunfall in der Klinik besuchte. Die drei anderen sehr nahen Lehrer ist keiner gekommen. Also das ist aber immer das Persönliche, das andere. Er sagt, dass der eigentliche Trunk, nicht Trank, der im Schankwesen verkommt, sondern der Trunk für die Götter, für die Unsterblichen. Aber er trinkt natürlich fröhlich ein Viertel. Und bei ihm gab es immer den Augener Schäf, wenn man eingeladen war. Also jeder, der ein Protokoll zu schreiben hatte im Seminar, das waren eben längst nicht alle, aber doch ziemlich viel, weil die Seminare waren klein, die wurden dann eingeladen und es gab immer 2 Schnitzel und immer Augener Schäf. Also diese Persönlichkeit, oft gewinnend, überlegen, einfach, aber es war mir sehr sympathisch. Und wie ich dann schrieb, ich erinnere jetzt die Hütte nicht mehr mit diesen schönen Vorlesen der Vergänglichkeit von Johann Peter Hebel, sondern nachdem ich von diesen SA-Unterrichtsstunden weiß, da fliegen mir die Stiefel da wie Hitchcocks Vögel durch den Raum, da ist ein Bruch gekommen. Und jetzt auf Ihre Frage zurück, die schwarzen Hefte haben für mich den Eindruck bestärkt, dass, was meinen eigenen Zugriff und mein eigenes Vermögen mit Philosophie verbindet, ich in Heideggers Philosophie keinen Weg sehe zugunsten eines Bedenkens dessen, was dem Menschen gut tut, was der Mensch braucht. Seine kritischen Analysen über Informatik und sonst was sind sehr helle gewesen. Es haben einen die kritischen Blicke Heideggers sehr vereinnahmt, die ich teilte, zum Teil noch heute. Und es hat einen die Intensität seiner Präsenz im Gespräch sehr vereinnahmt. Und das würde ich auch heute zugeben, das war in dem Sinne eine große Figur, ein großer Lehrer. Man war absolut aufgehoben, dass Philosophie die richtige Wahl ist für ein Leben. Aber das könnte das Schmerzliche durch die schwarzen Hefte verstärken, dass für mich seine Philosophie in ihrer allgemein anerkannten Größe zu problematisieren ist.
Ja, wir danken Ihnen für das Gespräch.
War das das schon?